Wie wichtig diese Verbindungen waren, lässt sich auch daran ermessen, dass Bauers Frauen den väterlichen Nachnamen beibehielten, statt den ihres Ehemannes anzunehmen. Neben dem Geschlecht als einem die Machtbeziehungen bestimmenden Faktor gab es noch zahlreiche andere soziale Abstufungen, die die ländliche Gesellschaft strukturierten. Während sich die mit einer Mitgift ausgestattete Ehefrau eines Vollbauern in einer vergleichsweise starken Position befand, ihren eigenen Lebensunterhalt gegen andere Anspruchsteller zu schützen, und zwar auch, wenn ihr Mann im Ruhestand oder tot war, befand sich eine weniger wohlhabende Frau, die einen bereits im Ruhestand befindlichen Bauern heiratete, in einer weitaus gefährdeteren Position, da sie keine Möglichkeit hatte, sicherzustellen, dass der Haushalt ihres Mannes nach seinem Tod weiterhin für ihren Lebensunterhalt aufkommen würde. Die Frage der Versorgungsansprüche einer Frau nach dem Tod ihres Mannes war so heikel, dass sie in manchen Fällen Gegenstand gesonderter Klauseln in den Verträgen waren, die unterschrieben wurden, wenn eine Frau in einen neuen Haushalt einheiratete. In anderen Fällen wurden die Ansprüche zum Zeitpunkt der Pensionierung geregelt, wenn die ältere Generation den Besitz in die Hände ihrer Erben legte. Wo guter Wille vorhanden war, konnten ältere Witfrauen sich auf eine angemessene Versorgung entsprechend dem lokalen Gewohnheitsrecht verlassen. Fehlte eine solche Bereitschaft, mussten sie möglicherweise versuchen, ihre Rechte mit Hilfe des Gutsgerichts einzuklagen. Die Untersuchung der Streitfälle, die sich an illegitimen Geburten entzündeten, wirft gleichfalls ein Licht darauf, wie die Geschlechterrollen in der ländlichen Gesellschaft funktionierten und wie sie definiert wurden. Einige Teile Preußens, wie die Altmark, wiesen einen auffällig hohen Anteil an illegitimen Geburten auf. Eine Stichprobenzählung im Pfarrbezirk Stapen auf dem Rittergut derer von der Schulenburg ergab für den Zeitraum von 1708 bis 1800 bei 91 Eheschließungen 28 illegitime Geburten. In solchen Fällen befassten sich die Gerichtsinstanzen hauptsächlich mit der Feststellung der Vaterschaft und mit dem Recht der Mütter auf Unterstützung durch den Kindsvater. Die Gerichtsakten enthüllten stark divergierende Ansichten über die männliche und weibliche Sexualität. Während Frauen in sexuellen Dingen von Natur aus als passiv und zurückweisend galten, wurde den Männern ein starker Geschlechtstrieb unterstellt. Demnach ging es bei den Ermittlungen zu außerehelichen Geburten vornehmlich um die Beantwortung der Frage, warum die Frau dem Wunsch des Mannes nach geschlechtlichem Verkehr entsprochen hatte. Ließ sich nachweisen, dass er sie mit einem Eheversprechen gelockt hatte, konnte das den Anspruch der Frau auf Kindesunterhalt untermauern. Konnte hingegen belegt werden, dass die Frau im Ruf der Promiskuität stand, schwächte das ihre Position. Die sexuelle Vorgeschichte des fraglichen Mannes hingegen galt als irrelevant. Auf diese Weise waren die Untersuchungen von vornherein zugunsten der Männer ausgerichtet.